Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, hier in der Kirche und zu Hause, wir befinden uns innerhalb unserer großen Serie über Jesus in einer Kleinserie über Begegnungen, die Jesus hatte. Wir haben die große Predigtreihe in lauter kleine Reihen aufgeteilt. Es wird noch um Wunder gehen und um andere Dinge gehen. Und gerade bereiten wir auch die Osterreihe schon vor. Und heute haben wir den zweiten von zwei Sonntagen, an denen es um Begegnungen geht. Letzten Sonntag Maria und Martha. Vielleicht habt ihr das gehört, sonst rate ich euch, es euch nochmal re-live anzuhören. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, sagt Jesus. Er blickt einer Frau, die sich wirklich bemüht hat, die alles gemacht hat, damit es Jesus gut geht, mitten ins Herz. Und das ist eins der Grundmerkmale der Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Mitten ins Herz. Und das macht auch die Sache mit ihm wirklich kompliziert, bis heute hin, weil es immer um mitten ins Herz geht. Und wenn wir unser Herz gern verbergen wollen, weil wir uns schämen oder nicht glücklich sind, wie wir vielleicht von Gott angesehen werden, dann wird es immer sofort kompliziert. Weil dieser Blick mitten in unser Herz auch was Unangenehmes haben kann. Und die Begegnung, die wir gerade gehört haben, um die es heute geht, die hat was damit zu tun. Wir können es uns mal von zwei verschiedenen Perspektiven anschauen, glaube ich. Und das eine ist die Perspektive Jesu. Und da ist es eine Geschichte, die irgendwie sehr alltäglich erscheint. Also die Rahmenhandlung, die wir hier berichtet bekommen, die ist wirklich nicht wahnsinnig spannend, aber da war sie spannend. Also für uns heute hört sich das ein bisschen mäßig an. Also es gab irgendwie Stress mit den Pharisäern und dann musste Jesus irgendwie von Judäa nach Galiläa reisen. Also von heute Südisrael nach Nordisrael. So würde man es heute wahrscheinlich nennen. Und der Weg dahin führte durch Samaria. Und wie wir es manchmal so haben im Neuen Testament, gibt es tatsächlich an dieser Stelle mal etwas, wo es sich lohnt, Griechisch zu können. Sonst würde ich sagen, so fürs Theologiestudium Hebräisch und Griechisch zu können, ist im normalen Pastorenleben nicht so wahnsinnig wichtig. Und wenn du das nicht gelernt hast, musst du nicht weinen. Aber an dieser Stelle, und es gibt noch ein paar Stellen mehr im Neuen Testament, da lohnt es sich, Griechisch zu können. Denn, und das habt ihr vielleicht schon gehört, weil ich das immer mal sage, wenn ich über solche Stellen predige, es gibt im Griechischen zwei Begriffe für das Wort etwas tun müssen. Jesus musste durch Samaria reisen. Da gibt es das Wort chrä, das Wort chronos, Zeit, leitet sich davon ab. Also es war nötig, Jesus musste durch Samarien reisen, weil es zeitlich geboten war. Und hier könnte das sogar stehen, weil er musste ja durch Samaria, weil es jetzt einfach auf dem Weg lag. Ganz natürliche Umstände. Du musst atmen, sonst stirbst du. Du musst etwas essen, sonst verhungerst du. Da würde immer stehen chrä im Griechischen. Und dann gibt es dai. Dai heißt auf göttlichen Befehl. Und hier steht dai. Jesus musste, Klammer auf göttlichen Befehl hin, Klammer zu, durch Samarien reisen. Es war örtlich nötig, aber es war auch aus einem anderen Grund nötig. Und da sind wir mitten in Jesu Geschichte. Jesus als Gottes Sohn folgt dem Willen seines Vaters. Ob es bequem ist oder nicht. Ob es sich gerade anbietet oder nicht. Jesus geht den Weg, auch den unbequemen Weg. Und er findet sich an den Stellen ein, in der Zeit und am Ort, wo Gott ihn gerade haben will. Lies dir mal das Neue Testament daraufhin durch. Was Jesus alles getan hat, wo so steht, da musste Jesus etwas tun oder da wurde es unbequem oder da ging er plötzlich dahin und dorthin und dann begegnet er dem am Zoll und allen Möglichen und spricht mit allen Möglichen. Und das hat zu tun damit, dass Gott bestimmten Menschen zu bestimmten Zeiten begegnen will. Frag dich mal, warum du hier bist. Was Gott in deinem Leben getan hat, um deine Geschichte zu schreiben, um mit dir in Kontakt zu sein. Und aus diesem Grund sitzt Jesus in der Mittagshitze gänzlich allein an einem Brunnen. Aus genau diesem Grund. Niemand sitzt in der Mittagshitze an einem Brunnen. Wir waren in Tansania. Imke und ich haben im Pastorat gewohnt in Kimosunu. Und unsere Gastgeber, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wenn du sie kennst, kannst du jetzt schon weiterspulen im Kopf. Oder wenn du es zu Hause hörst, kannst du jetzt eine Minute weiterspulen auf dem Handy, wenn du möchtest. Wir waren also im Pastorat, unsere Gastgeber waren weg, die waren auf einer Hochzeit und Imke und ich waren allein. Und es wurde so spät, so Vormittag irgendwie, und irgendwie wir gingen so durch unseren Koffer durch und merkten, wir müssten mal waschen. Also ich sagte, ich müsste mir mal 2, 3 Hemden waschen. Und Imke sagt, ja gut, machen wir. Und ich ging raus, nahm mir den Eimer, also da waren so Eimer verschiedene für Wäsche, also für Körperwäsche oder Klamottenwäsche, die waren dafür vorgesehen, und ging runter vom Pastorat an den Brunnen. Also das ist dort ein Wasserhahn. In Kimosunu gab es zu der Zeit sehr wenige Wasserhähne im ganzen Ort, aber einer war bei der Kirche. Und das ganze Dorf kam dahin, um Wasser zu holen. Und zwar ausschließlich Frauen. Kein einziger Mann, wahrscheinlich in Gesamt-Tansania, holt Wasser vom Brunnen. Und das findet ausschließlich morgens und abends statt. Und jeder, der kein Idiot ist, rechnet sich in heißen Ländern natürlich auch aus, dass es sehr viel klüger ist, morgens oder abends Wasser zu holen. Und man geht schon am Morgen der Morgen los, wenn man lange Wege hat, damit man nicht in der Mittagshitze mit dem Wasser rumläuft. Und Jesus sitzt also mittags an einem Brunnen, er hat nichts zum Schöpfen, in der Mittagshitze. Und da er ja weiß, wir können das im Neuen Testament überall nachlesen, Jesus ist ein Prophet, er blickt voraus in der Zeit, er weiß schon, was passiert, und zwar über Jahre hinweg, weiß er sicherlich, was an diesem Morgen passieren wird. Das ist die Jesus-Seite dieser Geschichte, und tatsächlich kommt ja auch die Frau, die er vermutlich erwartet hat. Die Geschichte der Frau ist eine völlig andere. Auf eine gewisse Weise ist diese Frau eine x-beliebige Frau. Also, hey, wir erfahren nicht mal ihren Namen. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen und den Dialog, den sie mit Jesus führt, anschauen, dann würde man heute vielleicht sagen, die hellste Kerze auf der Torte war sie auch nicht. Aber man muss auch sagen, und das ist die andere Seite der Medaille, sie ist offenbar auch nicht groß geworden in einer Kultur des Dialogs, in dem Frauen einen Dialog führen. Sie war in einer Kultur groß geworden, in der Frauen Wasser holen und nicht sprechen. Und sie war schon gar nicht in unserer Kultur groß geworden, wo wir als Christen alle schon mal gelernt haben, mit Symbolen umzugehen. Du hast schon mal vermutlich daran gedacht, dass du ein Schaf bist, eine Seefrau oder ein Seemann, ein Teil an einem Weinstock, ein Weizenkorn oder was auch immer. Du hast dich schon mal in lauter Rollen reingefunden und hast schon mal lauter Symbole bedacht. Wenn man in einer Gemeinde den verlorenen Sohn erwähnt, dann klickt zumindest bei vielen irgendwas so von der Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Das muss man ihr sicherlich zugutehalten, aber hey, wahnsinnig cool läuft der Dialog zwischen ihr und Jesus nicht, und das liegt auch an ihr leider. Sie versteht es einfach nicht. Sie kommt da nicht mit. Und dann gibt es noch ein anderes Thema in ihrem Leben, und das ist echt ein mühsames Thema für sie. Sie trägt nämlich etwas mit sich herum, was dazu führt, dass sie die Einzige ist, die Einzige, die mittags an den Brunnen geht. Anders als jede andere Frau in ihrem Dorf geht sie mittags an den Brunnen. Und das ist der Begriff der Schande. Sie ist eine Frau, die wie ein Plakat mit sich geflüsterte, gezischelte, gedachte oder sogar laut ausgesprochene Worte herumträgt. Hure, du Nutte, Schlampe, du Bitch, würde man heute vielleicht sagen. Denn sie ist nicht verheiratet und sie ist stadtbekannt dafür, ortbekannt dafür, dass sie es mit Männern treibt. Und zwar nicht mit einem, unverheiratet, nicht mit zweien, sondern mit fünfen hat sie schon was gehabt. Und das ist total bekannt. Jeder weiß das. Sie weiß es. Und deshalb kann sie nicht mit den anderen Frauen an den Brunnen gehen, weil die sie verachten. und vermutlich verachtet sie sich selbst. Vielleicht, und darüber lohnt es sich auch nachzudenken, ist das auch eine Geschichte, die sich für uns heute lohnt, unter dem Aspekt, einfach gescheitert zu sein. Vielleicht in Beziehungen, vielleicht aber auch in anderen Themen. Denn sie hat sich das sicherlich nicht mit 14 oder 12, wann immer sie angefangen hat, darüber nachzudenken, wahrscheinlich eher mit 12 in ihrer Kultur, hat sie sicherlich nicht gedacht, ich möchte eines Tages mit meinen Beziehungen gescheitert sein. Und sie ist vermutlich nur einmal falsch abgebogen. Vielleicht hat sie an einer Stelle Ja gesagt zu vorehelichem Sex. In ihrer Zeit war das vollkommen ausgeschlossen, wo sie hätte Nein sagen sollen. Und dann hat dieser Mann sie nicht geheiratet, hat vielleicht sein Versprechen nicht eingelöst. Und dann hat sich eine Geschichte fortgeschrieben, die so geendet hat, wie sie geendet hat. Nämlich, sie hatte schon eine 5 auf ihrer Liste. Und kein Mann, der noch irgendwie im Ort was sein wollte, hätte sie auch heiraten können. Sie hat nicht die Ehe gebrochen, dann hätte man sie getötet. Das wissen wir. Sie war einfach unverheiratet mit Männern zusammen. Und es hat in ihrer Zeit gereicht, um sie zur verbrannten Erde zu machen. Niemand hat mit ihr geredet. Weder Männer noch Frauen. Die Frauen nicht, mit denen konnte sie nicht zusammen sein und ein Mann schon überhaupt nicht, in einer Kultur, in der Männer mit Frauen so sowieso nicht reden. Und dann kommt noch etwas obendrauf und das macht die Sache noch schlimmer. Solltest du dich jetzt noch so fühlen und denken, naja, ist nicht mein Problem. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, nämlich sie ist auch in Glaubensdingen, kommt sie auch aus einer Kultur, die nicht gut ist. Sie kann sich Gott gegenüber nie erst reinfühlen, weil sie in Samarien lebt. Die ganze Geschichte Samariens war damals eine, die verbrannte Erde bedeutete, in der gesamten Kultur des Judentums. Es hatte den König Rehobeam I. gegeben. Den kennt natürlich kein Mensch. Jerobeam I. Und der hatte ein zweites Heiligtum gebaut. Es gab den Tempel in Jerusalem und der baute in Samarien ein zweites Heiligtum. Und die Samaritaner gingen jetzt nicht mehr nach Jerusalem, um anzubeten, sondern dorthin. Und damit wurde der Bau dieses Heiligtums in der Geschichte als Jerobeams Sünde bekannt. Und alle, die daran teil hatten, waren Verlorene. Vielleicht denkst du jetzt immer noch, was geht mich das an? Ich bin nicht in Samarien geboren. Mal langsam. Vielleicht kommst du aber aus einer Familie, von der du ganz genau weißt, dass weder deine Großeltern noch deine Eltern noch du jemals in einem Gottesdienst waren in den letzten 40 Jahren und fragst dich, wenn Gott an mich denkt, sieht er mich vielleicht wie so eine Samaritanerin oder ein Samaritaner, wie jemand, der auf der falschen Seite der Linie groß geworden ist? Kommst du vielleicht aus einer Kultur, wo es sich nicht anbietet zu denken, naja, zwischen Gott und dir ist alles gut? Sie kommt aus so einer Kultur, diese Frau. Und sie kommt mit all diesen ganzen Hypotheken, ihren Lebenshypotheken, ihrer Lebensgeschichte, kommt sie an diesen Brunnen, um Wasser zu holen. Alles ist ganz normal für sie. Und sie sieht diesen Mann dort sitzen und es beginnt absolut harmlos und es endet, wie es endet. Jesus fragt sie etwas Normales, gib mir Wasser. Und sie denkt sich, naja, okay. Und dann denkt sie, nichts ist okay. Und sie sagt es auch, du bist doch ein Jude, wieso redest du überhaupt mit mir? Was willst du von mir? Sie versteht die Situation nicht, wie Jesus sie versteht. Aber sicherlich merkt sie, dass etwas geschieht, denn kein Jude redet mit einem Samaritaner. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass du mit Gott so eine Art Begegnung hattest, die sich nicht wahnsinnig heilig angefühlt hat, aber wo du doch geahnt hast, hier redet jemand zu dir, von dem du es nicht erwartest. Und so war das für die Frau. Unerwartet. Nicht kalkulierbar. Sie konnte es nicht verstehen. Aber Jesus, weil er nun mal ist, wie er ist, spricht mit ihr erstmal auf ihrer Ebene. Im Bereich des Natürlichen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man jemanden trifft auf dem Amt Und er sagt, na, Auto anmelden. Und man sagt, jo. Man hat eine Ebene, auf der man reden kann. Und die Frau versteht die Sprache des Wasserschöpfens. Und deshalb redet Jesus mit ihr in der Sprache des Wasserschöpfens und sagt, gib mir zu trinken. Sie kann es nicht anders als sagen, naja, also du bist doch aber ein Jude, warum redest du mit mir? Und er sagt, gib mir zu trinken. Und dann tut Jesus eine dieser Sachen, die es immer kompliziert machen mit ihm. Er geht nämlich in die Bildebene. Und wenn man seine Bilder nicht versteht, ist man verloren. Wenn du das Neue Testament das erste Mal gelesen hast in deinem Leben und du hast die Bilder nicht verstanden, dann erinnerst du dich vielleicht, da ist man verloren. Man versteht das nicht gleich. Und sie hat überhaupt keine Chance, es zu verstehen. Und meine Vermutung, dass sie vielleicht auch nicht gebildet war, ist jetzt eine Vermutung, aber es ist auch in ihrer Kultur vielleicht nicht unwahrscheinlich, denn zur Schule ist sie vermutlich nicht gegangen. Und dann sagt Jesus, wenn du diese Situation verstehen würdest, würdest du mich etwas bitten. Und ich möchte dich heute aus der Predigt, aus dem Denken über diesen Text nicht nach Hause gehen lassen, ohne die Frage, was, wenn Gott trotz deiner Schande, trotz der Dinge, die dich vielleicht fühlen lassen, ich kann mich Gott nicht ohne weiteres nähern, ich bringe auch Geschichte mit, die nicht gut ist, was würdest du ihn denn bitten, wenn er dich dazu auffordern würde? Wenn Gott über deine Schande hinwegblicken würde und sagen würde, du kannst mich aber etwas bitten. Und da sagt Jesus, lebendiges Wasser wäre das, was ich dir anbiete. Und da es heiß ist und sie mit einem Krug hantiert, wählt er dieses Bild und sagt auch gleich, es ist so lebendig, dass es den Durst des Lebens löscht und dass es in dir sogar eine Quelle werden könnte, sodass du immer genügend Lebenswasser hast, was dich nährt, was dich satt macht, was dich zufrieden macht. Und dann sagt sie, das hätte ich gern. Kann ich das bitte haben? Was würdest du Gott gern bitten, wenn er dir so begegnet, trotz deiner Lebensgeschichte, obwohl du vielleicht auf der falschen Seite dich fühlst, Gott gegenüber, obwohl du sicher weißt, dass dein Leben nicht makellos ist, Gott gegenüber, was würdest du ihn bitten? Lebendiges Wasser? Oder Vergebung? Oder eine Zukunft? Oder ein nochmal anders sein dürfen? Oder gelingende Beziehungen, weil das gescheitert ist? Was wäre das? Und weil Jesus ist, wie er ist, legt er den Finger auf die Wunde und sagt diesen Satz mit den Männern, hol deinen Mann. Und sie versteht, dass er ihr Herz sieht, mitten ins Herz. Und da kann sie es sagen. Da bricht es aus ihr heraus, du hast recht, ich habe 5 Männer. Ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Sie hat da einen, mit dem sie zusammen ist, aber sie hat keinen Mann. Sie weiß es doch. 5 Männer, sagt Jesus, hast du gehabt. Aber der, den du hast, ist nicht dein Mann. Es stimmt. Und da liegt es endlich mal auf dem Tisch. Es ist mal ausgesprochen. Vielleicht musst du es mal aussprechen. Mal sagen, jemandem sagen, wo dein Schmerz liegt. Warum du das tust, warum du es nicht lässt, warum du da bist, wo du bist und vielleicht auch, was dich hindert, dich bei Gott zu Hause zu fühlen. Vielleicht muss es mal auf den Tisch. Jesus holt es auf den Tisch, der da nicht steht, in dieser Situation. Er sieht den Elefanten im Raum und er legt den Finger darauf. Da sagt die Frau, ich erkenne den Propheten in dir. Und dann holt sie das dritte Thema ihrer Schande, warum sie auf der falschen Seite der Linie ist, auch noch auf den Tisch und sagt, unsere Väter haben uns hier in Samaria doch das alles eingerichtet und mit den Bergen und da beten wir Gott an. Und da sagt Jesus ehrlich, es ist nicht egal. Es ist egal. Er bricht mit der Tradition seiner Zeit, mit der Aussage, dass nur im Tempel Gott richtig angebetet werden kann, damit er dieser Frau begegnen kann, damit sie fühlen kann, ich kann ganz und gar in meiner vollen Würde mit Gott zusammen sein. Jesus stellt auf Kosten seiner gesamten Tradition, der gesamten Tradition des Judentums, ihre Würde wieder her. Und sagt, es kommt eine Zeit, da ist es vollkommen egal, ob auf dem Berg gebetet wird oder im Tempel von Jerusalem. Es geht nicht um die Tradition, es geht nicht um die Form. Es geht darum, ob jemand Gott im Herzen wahrhaft anbetet. Hör auf mit dem anderen Kram, das sagt er ihr. Lass das doch. Das ist nicht wichtig. Und da sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Ich weiß, dass Gott in diese Welt kommen wird. Und da sagt Jesus an einer der ganz wenigen Stellen, es gibt im Neuen Testament lauter Stellen, wo er sagt, redet nicht darüber, verschweigt, dass ich der Sohn Gottes bin. Das tut er dauernd. Er sagt ganz selten einmal, ich bin es. Und zu dieser Frau in der Mittagshitze, zu dieser mit Schande behafteten Frau aus der falschen Region, aus der falschen Religion, sagt er, ich bin es. Gott ist in ihr Leben getreten. Jesus hat sich ihr komplett offenbart. Er zieht den Vorhang des Zweifels beiseite. Er spricht sie in ihrer Not und in ihrem Verlorensein an und macht ihr das Angebot ihres Lebens. Du darfst mit Gott ganz und gar zusammen sein. Du darfst zu ihm gehören. Und da rennt diese Frau, das haben wir heute nicht mehr gehört, nach Hause in ihren Ort und sagt zu den Leuten, die dort sind, sie spricht mit den Leuten. Sie durchbricht die Mauer des Schweigens. Sie, die mit Schande überhäufte Frau, stellt sich im Ort hin und sagt, kommt, schaut euch den an, der alles über mich gewusst hat, mir alles gesagt hat, wer ich bin, der das gewusst hat, obwohl er mich nicht kannte. Gott ist da. Ich schließe mit der Frage der Fragen. Was wäre, worum du Jesus bitten möchtest? Ist es Wasser des Lebens? Was ist das, was Jesus dir schenken will und was er dir heute schenken darf? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.